erstmal muss ich sagen, tolle Fragen, das ist richtig erfrischend, mal andere Fragen gestellt zu kriegen. Ich habe mich, als es alles so mega erfolgreich war, ganz oft überhaupt nicht glücklich gefühlt, sondern eher verunsichert und durch die Welt gejagt und wusste auch nicht, wie wird sich das alles entwickeln. Es ist auch nicht so einfach, da eine Beziehung zu führen mit kleinem Kind, wenn man dann zuerst mal ein Jahr lang unterwegs ist und man ändert sich ja selbst nicht dadurch, aber das Umfeld verändert sich und die Wahrnehmung des Umfelds deiner Person und aber auch derer, die dir nahestehen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Zu Gast bei Milch und Kultur ist heute Peter Freudenthaler, der Sänger der Band Fool's Garden. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Gerne. Es geht immer los in diesem Format mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da musst du Sätze beenden oder Fragen kurz beantworten. Es geht los. Der letzte gute Film, den ich gesehen habe, war...
Gott, also der letzte richtig gute Film, dessen Titel mir jetzt nicht einfällt, der heißt, das ist aber schon eine ganze Weile her, irgendwas mit Inisherin. Das sind die zwei Schauspieler.
The Banshees of Inisherin.
The Banshees of Inisherin, ja. Großartiger Film.
Ja, große Empfehlung. Diese aktuelle Musik höre ich gerade sehr, sehr gerne.
Eine Band aus Kanada ist es, die heißen Half Moon Run. Ganz tolle Band, also es sind junge Typen, auf die ich durch Zufall gestoßen bin, aber die machen so Musik, die meine Seele berührt und da gibt es nicht mehr so viel. Irgendwie freue ich mich dann immer wieder, wenn ich auf was stoße, was mich wieder mal ein bisschen schüttelt.
Okay, das letzte gute Buch, das ich gelesen habe, war?
Ich muss echt lange überlegen, weil ich jetzt so lange beschäftigt war mit dem Schreiben von meinem Buch. Es war das Feld von
Robert Seethaler?
Robert Seethaler, genau.
Ja, okay. Milch ist für mich.
Milch ist für mich im Begriff eine Veränderung zu erfahren, weil ich dann doch inzwischen auch immer mehr auf Hafermilch und so weiter ausweiche. Ich meine, ich bin mit der Selbstverständlichkeit groß geworden, dass man Milch trinkt, die Milch von einer Kuh. Je mehr ich drüber nachdenke, denke ich,
Aus wirklich ethischen Gründen, würdest du sagen, bist du umgestiegen?
Ich bin gar nicht komplett umgestiegen. Ich versuche mich bloß immer mal wieder mit Hafermilch. Im Café habe ich schon nach wie vor gern richtig Sahne, so wie ich es gewohnt bin. Aber naja, bin ich auch durch meine Kinder so ein bisschen draufgekommen. Wenn man es mal so richtig, wenn man mal so richtig drüber nachdenkt, dann ist es ja schon krass, dass wir einfach von einem Tier die Milch trinken, die das Tier für sein Kind oder für sein Baby bereitstellt. Aber also ich kann durchaus nachvollziehen, dass man das nicht mehr trinken möchte. Wie gesagt, ich versuche mich selbst auch so ein bisschen daran. Im Müsli schmeckt es ganz gut, finde ich, Hafermilch. Im Kaffee ist es noch nicht so bei mir angekommen.
Okay. Diese Instrumente kann ich spielen.
Klavier. Ein bisschen Gitarre von Hausgebrauch, ein bisschen Mundharmonika, also alles bloß ein bisschen und richtig gelernt habe ich Klavierspielen.
Gesang natürlich noch, ne? Kann man sagen, wenn man es als Instrument sieht.
Ach so, wenn man es als Instrument sieht, ja.
Natürlich. Dieses Instrument würde ich gerne spielen können?
Geige.
Warum?
Ach, weil das so, allein wenn ich dran denke, schiebt es mir eine Gänsehaut über den Rücken. Überhaupt alle Streichinstrumente. Cello finde ich natürlich nach auch wie vor ein ganz tolles Instrument, weil mich allein der Klang davon berührt. Also du kannst jetzt einen Ton auf dem Instrument streichen und das macht irgendwas mit mir, das bringt irgendwas in Schwingung. Was ich ganz furchtbar finde, ist Blockflöte.
Du hast verschiedene Berufe auch ausprobiert. Welcher Beruf reizt dich aus heutiger Sicht nochmal, wenn du es nicht mehr Musik machst oder auch nicht ein Buch schreibst, was könntest du dir vorstellen, vielleicht auch später nochmal zu machen oder ist eine schöne Tätigkeit?
Was mir wirklich ganz viel Freude bereitet hat, war die Arbeit als Altenpflegehelfer im Altersheim. Das war auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht mehr das Gefühl hatte, die Zeit geht nicht rum. Das hat mich ganz tief berührt.
Vielleicht steigen wir damit mal ein, welche anderen Tätigkeiten hast du eigentlich ausgeübt, außer dem Musikerdasein bzw. deinem Arbeiten als Sänger?
Also ich habe verschiedene Ferienjobs gemacht, als Jugendlicher habe im Sägewerk gearbeitet, habe da Bretter abgenommen an der Gattersäge und die gestapelt, Balken durch die Gegend getragen. Dann habe ich in der Schmuckfabrik gearbeitet und so komische, wie sagt man das, so Federbänder gedreht. Das war total kompliziert und da war ich 15, das war mein erster Ferienjob überhaupt und habe dann auch gleich noch von dem Kapo, den es da gab, so einen Vorwurf gekriegt, dass die Frau, die das nachmittags macht, viel, viel schneller sei als ich. Da war ich gleich so etwas demotiviert mit der Arbeit. Vor allem hat sich das immer so, man muss sich das vorstellen, ich stand da vor so einem Draht und da musste ich einen anderen Kupferdraht drumherum wickeln mit so einem kleinen Hölzchen. Und das ist mir total oft aus der Spur gegangen und dann ist es mordsknäuel geworden an diesem Draht, was halt nicht hat sein dürfen. Und da war der Ausschuss relativ hoch. Das war so der erste Wink für mich als 15-Jähriger, dass ich sowas auf keinen Fall mal machen möchte in meinem späteren Leben, in so einem Apparat stehen oder so eine Tätigkeit ausführen, in der ich nicht besonders viel Sinn sehe. Für mich war immer ganz arg wichtig, was zu machen, wo ich am Ende des Tages das Gefühl habe, das war jetzt eine wertvolle Zeit. Und das war definitiv die Zeit im Altersheim und aber auch bei meiner Ausbildung. Ich habe ja dann ein Jahr Schreiner gelernt, so als Voraussetzung für die Klavierbauerlehre und bin diesem Chef heute noch dankbar, der das von mir verlangt hat, weil ich da unglaublich viele Skills gekriegt habe, auf die ich heute noch zurückgreifen kann. Und wenn man die Fähigkeit besitzt, sich selber einen Schrank zu bauen oder einen Tisch oder ein Bett oder ein Schachbrett zu furnieren, das ist schon echt toll. Also da habe ich mich immer sehr wohl gefühlt und hatte am Ende des Tages immer das Gefühl, heute war ein guter Tag.
Hast du bis heute auch noch so eine Affinität zu praktischen Dingen oder zu Tätigkeiten, bei denen du das Gefühl hast, heute habe ich was geschafft, also ich kann mein Produkt so ansehen? Ausgenommen jetzt mal von der Musik?
Das habe ich tatsächlich nach wie vor. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwas gemacht habe, was ich nachher anfassen kann oder angucken kann. Das kann aber auch so was Stumpfes sein wie Rasenmähen. Also wenn ich jetzt den Rasen mähe und setze mich dann anschließend hin und mache mir ein Bier auf und guck meine Arbeit an, dann fühle ich mich wohl dabei.
Was macht denn eine Zeit für dich wertvoll? Du hast gerade gesagt, zum Beispiel im Altersheim oder auch praktische Tätigkeiten, das war immer eine wertvolle Zeit. Was ist das für dich, eine wertvolle Zeit?
Also ich denke, prinzipiell ist eine wertvolle Zeit die Zeit, wo ich das Gefühl habe, ich habe in Erinnerungen investiert. Das heißt, wenn ich heute zurückblicke auf diese Zeit im Altersheim, dann habe ich da unglaublich viele schöne Erinnerungen dran. Und ja, oder wie ich gerade gesagt habe, wenn ich dieses Schachbrett, was ich tatsächlich mal basteln musste da während meiner Lehre, wenn ich das heute in die Hand nehme, dann ist da ganz viel Erinnerung mit verbunden. Der Mann, der mir gezeigt hat, wie man furniert bei uns in der Firma. Ich habe an die Schmuckfabrik habe ich auch Erinnerungen, aber A, habe ich nicht so eine Spirale hier liegen und B, war das auch was mir wirklich nichts bedeutet hat, außer die 5,50 Mark, die ich damals bekommen habe, so als Aufbesserung fürs Taschengeld.
Als Klavierbauer, war das eine wertvolle Zeit für dich?
Ja, das war auch eine sehr wertvolle Zeit, weil ich tatsächlich gelernt habe, wie man ein Klavier baut. Also ich habe bei Bechstein gearbeitet und da waren insgesamt 60 oder 70 Menschen beschäftigt und da wurden wirklich die Klaviere vom Holzzuschnitt bis zum fertigen Produkt gebaut und ich durfte an jeder Station dann so 6 bis 8 Wochen mitarbeiten oder wurde so eingearbeitet, sodass ich wirklich die einzelnen Produktionsabläufe mitgekriegt habe und das war natürlich auch mit einer menschlichen Komponente versehen, was ganz schön war. Da habe ich auch sehr, sehr warme Erinnerungen an ganz viele Leute, die dort gearbeitet haben. Und einfach die Tatsache, dass ich auch wirklich was gelernt habe. Und dadurch, dass ich ja selbst Klavier spiele und einen ganz anderen Bezug zu diesem Instrument gekriegt habe, war das auf jeden Fall auch eine wertvolle Zeit, ja.
Als ich mich auf das Interview vorbereitet habe, habe ich überlegt, wie sprechen wir beide miteinander, worüber sprechen wir beide miteinander? Und natürlich ist das Naheliegendste, über Lemon Tree zu sprechen. Jeder kennt es und jeder hat es tausendmal gehört und es gibt tausend Anekdoten dazu. Deswegen heute nur zwei Fragen dazu und dann würde ich gern mit dir Wissen über das Buch, das du geschrieben hast, Mein Leben als Zitronenbaum, sprechen und vielleicht über die Begleiterscheinung, aber auch andere Musik, die durch dich entstanden ist und die vielleicht auch ein bisschen in den Hintergrund geraten ist durch diesen Song Lemon Tree.
Du darfst auch gern drei oder vier Fragen dazu stellen oder noch mehr.
Möchtest du gerne? Hast du das, genau, dann frage ich jetzt mal direkt, hast du das wirklich noch, dieses Bedürfnis? Ich habe in Interview gelesen, bin immer begeistert, wenn ich Leute treffe, die mich nicht kennen, weil die mich, vielleicht auch, weil die dich dann nicht mit Lemon Tree und so weiter verbinden. Du beantwortest immer noch gerne Fragen dazu, ne? Oder
ich habe, sag mal so, ich habe überhaupt kein Problem,
Fragen. Aber gar keine dazu. Wahl auch,
ja, wahrscheinlich. Und es ist ja auch toll, ich sag immer wieder, wenn, ich kriege ja ganz oft diese Frage gestellt, mehr Segen oder Fluch mit diesem Song.
Und du sagst
weil
du Segen.
Auch schon, genau, und weil du gerade auch schon angedeutet hattest, dass da viele Songs jetzt nicht diese Bekanntheit gekriegt haben, eventuell wegen Lemon Tree, aber ich Gegenfrage, was wäre gewesen, wenn es Lemon Tree nicht gegeben hätte?
Ja, genau, also das stimmt auch nicht schon. Kennen. Das stimmt auf jeden Fall, genau, und ich glaube, das hast du ja wahrscheinlich, also da bist du sehr dankbar, glaube ich, auch, nehme ich das wahr, dass das so passiert ist und dass du auch weißt, dass vieles andere vielleicht gar nicht passiert wäre, wenn es Lemon Tree nicht gegeben hätte. Aber trotzdem zwei Fragen erstmal zu Lemon Tree. Ja. Könntest du so drei Anekdoten zu Lemon Tree erzählen? Vielleicht jetzt gar nicht die Geschichte, ich saß im Raum und hab auf meine Freundin gewartet und dann ist der Song entstanden, sondern eher vielleicht in die Richtung, der Song begleitet dich jetzt schon eine richtig lange Zeit. Also was gab es vielleicht für Momente mit diesem Song, bei denen du dich vielleicht auch unwohl gefühlt hast oder die du vielleicht auch als sehr bereichernd empfunden hast, die vielleicht auch durchaus lustig sind oder die du gar nicht so erwartet hattest?
Ach, da habe ich ja auch ein paar Sachen erwähnt im Buch und jetzt so ganz spontan fällt mir jetzt tatsächlich nichts dazu ein. Aber also eine ganz krasse Situation war einfach den Song da bei diesem Erdbeben-Benefiz-Konzert zu spielen. Ich weiß, da hast du die Stelle gelesen. Ja, das war... Da hat der Song auf einmal eine ganz, ganz, ganz große Schwere gekriegt, weil das irgendwie halt, es ist ja doch ein humoristisch angehauchtes Liedchen, natürlich mit einer entsprechenden Melancholie, aber wenn du einen Song hast, wo immer alle jubeln und mitsingen und strahlen und glücklich sind und dann spielst du das auf einmal an so einer Örtlichkeit, wo du genau weißt, da sind jetzt über 70.000 Menschen gestorben durch dieses Erdbeben. Das war schon echt, echt schwer. Und ich hätte es auch am liebsten nicht gespielt an dem Abend, aber die Veranstalter wollten das unbedingt und sagten, wir würden den Menschen eine Freude machen, wenn wir es spielen. Dann haben wir es halt gemacht, aber es war schon echt komisch.
Gab es eigentlich ein Konzert, nachdem es Lemon Tree gab, einen Konzertabend, an dem ihr dieses Lied nicht gespielt habt?
Also wenn wir als Fool's Garden gespielt haben, nee. Immer. Und ich halte auch nichts davon, wenn manche Kollegen ihren größten Hit nicht spielen, obwohl das Publikum drauf wartet. Also ich in dem Fall finde ich wirklich, man muss den Leuten geben, was sie wollen. Und ich glaube, dass wenn die Leute zu uns zum Konzert kommen, vielleicht nicht die jetzt schon 50 Mal da waren, aber dass schon jeder erwartet, dass wir den Song spielen. Und das ist auch okay. Und ich spiele ihn wirklich immer noch gern.
Ja. Jetzt gab es auch viele Coverversionen, beziehungsweise andere haben den Song auch aufgenommen, umgetextet und so weiter. Gab es Versionen, die du besonders gut fandest? Die du besonders gelungen fandest?
Habe ich auch im Buch ein paar angemerkt. Dieser bayerische Liedermacher Matthias Kellner, der hat so eine schöne bayerische Version draus gemacht. Ich habe das dem auch geschrieben, der hat sich dann sehr, sehr gefreut. Matthias Kellner hieß er, genau, oder heißt er. Und dann fand ich damals die Version, ich habe Namensfindungsstörungen. Die Frau aus dem hohen Norden, Ina Müller, hat auch ein Cover davon gemacht auf Plattdeutsch. Das fand ich schon auch ganz, ganz nett. Und ansonsten, ich habe die Dinger alle, die alle erwähnt im Buch, die, die so tolle Versionen gemacht haben. Da gab es diesen jungen asiatischen Mann, der, ich weiß gar nicht, kam er aus Südkorea oder irgendwoher, der hat, ach, ich habe den Namen nicht auswendig, Jay Will oder so, das soll ich mich tatsächlich im Buch nochmal nachgucken. Der hat auch eine echt eine schöne Version gemacht, hat eine, vor allem eine tolle Stimme. Und dann der Dustin the Turkey, dieser irische Comedian, wo wir uns wirklich sehr geschmeichelt gefühlt haben, dass ein Muttersprachler sich unsere Songs angenommen hat damals und echt eine witzige Version gemacht hat in Form von Christmas Tree. Jetzt hoffe ich mal, wenn ich so Dinge aus dem Buch zitiere, das sind jetzt so die Sachen, die mir am ehesten einfallen, weil ich gerade das Hörbuch dazu gelesen habe. Deshalb bin ich da irgendwie so, wenn du mir jetzt irgendwelche Fragen stellst, ganz, ganz schnell bei diesen Beispielen. Sonst fällt mir gerade. Okay.
Die kann man auf jeden Fall auch mit dem QR-Code, die sind im Buch mit dem QR-Code vermerkt und man kann die dann relativ schnell nachhören nochmal. Wie würdest du denn dein Buch bezeichnen? Ist das eine Biografie?
Also zuerst mal muss ich sagen, tolle Fragen, das ist richtig erfrischend, mal andere Fragen gestellt zu kriegen. Dazu muss ich ein bisschen ausholen.
Sehr gerne.
Ich hatte tatsächlich nie vor, ein Buch zu schreiben, habe aber spaßeshalber immer gesagt, sollte ich mal ein Buch schreiben, dann nenne ich es mein Leben als Zitronenbaum, weil so gut wie kein Tag vergeht, dass ich nicht mit diesem Song konfrontiert werde seit 30 Jahren. Und dann kam vor 2 Jahren der Verlag auf mich zu und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch zu schreiben, mein erster Gedanke, oder eine Biografie zu schreiben. Mein erster Gedanke war, wer will von mir eine Biografie lesen? Also, das klingt jetzt nach Understatement, war aber wirklich so. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es irgendwie großartig jemand interessieren könnte. Und dann im zweiten Moment dachte ich, ach, wenn ich ein Buch hätte von meinen Eltern oder von meinen Großeltern, das fände ich schon cool, weil es gäbe einige Dinge, die ich gerne fragen würde, die ich nicht mehr fragen kann, weil die halt nicht mehr leben. Und als Kind hat mir meine Oma ganz viel erzählt vom Krieg und. Und ich habe da ganz oft dann gesagt, Oma, das hast du mir schon 100 Mal erzählt und wollte es dann nicht mehr hören. Und heute würde ich sie gerne fragen oder auch meinen Vater, wie war denn das, als du da in russischer Gefangenschaft warst oder in Frankreich? Es geht einfach alles nicht mehr. Und da ich selber Kinder habe und vielleicht einmal mehrere Enkelkinder, Urenkel, dachte ich mir, okay, ich lasse mich ein auf dieses Experiment. Und jetzt bin ich ganz froh, dass ich es gemacht habe. Und deshalb hat es auch den Titel bekommen, Mein Leben als Zitronenbaum. Weil ich, wie gesagt, immer spaßhalber gesagt hatte, wenn ich mal eins schreibe, dann nenne ich es so. Und deshalb, um auf deine Frage zurückzukommen, wie ich es denn bezeichnen würde. Also es ist schon was
Biografisches. Also eine Autobiografie steht drauf, natürlich, ne? Die Autobiografie, ja, aber wie du es bezeichnest.
Ja, ja, ich wollte sagen, es ist nicht nur eine Autobiografie, es hangelt sich so an diesem Titel einfach lang, wie es dazu kam. Und ich glaube, all die Bereiche, die im Buch stattfinden, haben einfach schon einen ganz engen Bezug genau zu diesem Song und zur Band. Ich habe jetzt im Nachhinein, auch jetzt wieder, als ich es gelesen habe, fielen mir noch so viele andere Geschichten ein, wo ich dachte, ja, das hätte ich auch noch mit reinbringen können. Und die Schwierigkeit war ja tatsächlich, das irgendwie so komprimiert darzustellen, dass es A, nicht langweilig wird. Und wenn ich mal die Gegenfrage stellen darf, hast du es ganz gelesen? Hast du es eher überflogen?
Kapitelweise habe ich es gelesen, okay. Und dann immer wieder zurückgegangen und die Musik gehört. Also ich habe das meiste gelesen, ja.
Okay, hattest du denn da so Punkte, wo du dachtest, das hätte auch weglassen können? Oder?
Naja, also sag ich mal, ich kenne dich jetzt als Mensch nicht. So, ja. Ich kenne einiges deiner Musik. Und da gehe ich erstmal ran, dass ich mich drauf einlasse. Und ich fand, es war sehr leicht zu lesen und leicht, also einfach formuliert, sodass ich da gar nicht das Gefühl habe, dass es jetzt lang wird. So, also ich habe eher das Gefühl, man sucht sich dann vielleicht so die Passagen raus, die einen selbst dann irgendwann mehr ansprechen, aber generell ist ja erstmal auch dieses Grundinteresse, wer ist dieser Mensch, und daher würde ich jetzt nicht sagen, also mir oder vielleicht anmaßen zu sagen, das sollte da rein oder das fehlt eher, weil ich eher sagen würde, ich lese es und nehme auf, was für dich wichtig okay. war, ne? Weil darum geht's ja.
Ja, aber danke schon mal für dieses Feedback. Ich bin ja nicht wirklich geübt im Schreiben und muss vielleicht auch nur zur Entstehungsgeschichte was sagen. Ich hatte damals zu dem Verlag auch gesagt, da brauche ich aber jemanden, der mich da unterstützt beim Schreiben. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ein Buch zu schreiben irgendwie auf die Schnelle. Und deshalb hatte ich ja auch diese Hilfe durch Michaela Fröhlich, die mich interviewt hat und die so aus der Sicht von jemandem, der mit Musikbusiness gar nichts zu tun hat, die Fragen gestellt hat. Und dementsprechend hatte ich dann nachher auch den Eindruck, dass es genau die Punkte sind, die jemanden interessieren könnte, der sich nicht so gut auskennt in diesem Genre. Und sie hat mir das alles zusammengestellt, irgendwann als Manuskript auf den Tisch gelegt und dann habe ich angefangen zu lesen und durfte feststellen, so, das bin aber nicht ich. Ich fand den roten Faden schon ganz gut, wie sie es irgendwie strukturiert hatte, aber ich habe dann gemerkt, oh Gott, aber diese Worte hätte ich nie und nimmer benutzt und habe mich dann selbst nochmal hingesetzt und habe das alles nochmal überarbeitet. Und es war echt ein anstrengendes halbes Jahr. Und jetzt fühle ich mich aber ganz, ganz wohl damit, weil ich mich tatsächlich drin wiederfinden kann in dem Buch. Und ja, es ist mit Sicherheit einfach formuliert, aber ich habe tatsächlich auch nicht mit dem Anspruch dran gearbeitet, jetzt einen Literaturnobelpreis oder sowas zu bekommen.
Das war jetzt auch gar nicht als Kritik gemeint, sondern...
Nein, habe ich auch nicht so verstanden, um Gottes Willen.
Naja, Kritik ist ja durchaus auch in Ordnung. Ich habe mich nur in der Vorbereitung gefragt, wie viel lese ich von dem Buch? Oder beziehungsweise, ist ja gut, das Buch zu kennen, aber wenn ich jetzt das ganze Buch lese und dabei dann quasi ihn genau nach Kapiteln frage, dann wird das Gespräch eigentlich wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass die Antworten kommen, die im Buch stehen. Ne? So, ja. Also deswegen, was ich schön finde ist oder angenehm finde vielleicht bei dem Buch, würde ich sagen, ist, dass du so ein bisschen die schönen Seiten und die Schattenseiten auf eine schöne Art zusammenbringst und es keine Selbsterhöhung stattfindet oder dass man merkt, jemand möchte ein gewisses Bild von sich in diesem Buch erwecken, sondern jemand erzählt einfach darüber, wie er bestimmte Sachen empfunden hat. Und darüber würde ich gerne auch mit dir sprechen. Ich würde gerne über zwei Überbegriffe mal mit dir sprechen. Einmal über den Überbegriff Erfolg und dann über den Überbegriff Verbindung. Wir fangen mal an mit dem Begriff Erfolg. Jetzt sagt man bei Lemon Tree, das war ja euer Riesenerfolg und mit dem wurde ganz viel ermöglicht. Was bedeutet denn Erfolg für dich? Und hat sich das auch geändert, vielleicht mal so in jungen Jahren, was hast du so als Erfolg wahrgenommen, auch in der Zeit vor Lemon Tree? Und nachdem das dann der Riesenhit war und auch diese ganzen Begleiterscheinungen mitkamen und die positiv und negativ waren, so wie ich das wahrnehme in dem Buch, hat sich dein Verständnis von Erfolg verändert?
Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen und sagen, ich habe zu Zeiten dieses offiziell wahrgenommenen Erfolges mit der Band, habe ich mich öfters hinterfragt und mich nicht glücklicher gefühlt, als ich mich vorher auch gefühlt habe. Also es gab durchaus auch große erfolgreiche Momente in meinem Leben davor und aber auch danach. Und ich mag Erfolg im Leben nicht messen an so einem offensichtlichen Erfolg. Ganz ehrlich, und das ist auch kein Understatement, ich habe mich, als es alles so mega erfolgreich war, ganz oft überhaupt nicht glücklich gefühlt, sondern eher verunsichert und durch die Welt gejagt und wusste auch nicht, wie wird sich das alles entwickeln. Es ist auch nicht so einfach, da eine Beziehung zu führen mit kleinem Kind, wenn man dann zuerst mal ein Jahr lang unterwegs ist und man ändert sich ja selbst nicht dadurch, aber das Umfeld verändert sich und die Wahrnehmung des Umfelds deiner Person und aber auch derer, die dir nahestehen. Sprich, auch meine Freundin wurde damals dann immer damit konfrontiert und da entsteht natürlich auch die Angst, wenn dann ein Kind da ist, was passiert jetzt mit dem Kind, wohin entwickelt sich das alles. Also lange Rede, kurzer Sinn. ich kann, kommen wir wieder zu diesem Rasen, zu diesem Rasenmäh-Beispiel. Es kann für mich auch ein Erfolg sein. Oder wenn ich ein Klavier gestimmt habe, oder ich habe früher dann auch solche, während meinem Studium, ich habe nur Medientechnik studiert, nebenher dann in alte Klaviere neues Innenleben eingebaut für Kunden, die das haben wollten. Und das war für mich auch ein Erfolg. Und da konnte ich mich auch wirklich glücklich fühlen damit. Und ich glaube, es ist eh existenziell, dass wir unser Leben nicht von diesem Erfolg, wie er in der Öffentlichkeit definiert ist, abhängig machen, sondern dass wir uns immer wieder unserer selbst bewusst werden. Ich hoffe, es wird nicht zu philosophisch.
Nee, aber ja, was wäre denn eine Definition von Erfolg?
Erfolg ist, wenn ich abends die Augen zumache und mal an den Tag zurückdenke und sage, das war ein guter Tag, das war ein lebenswerter Tag. Auch nochmal das Beispiel von vorhin mit dem in Erinnerungen investieren, dass ich irgendwann mal zurückblicke. Ich bin jetzt 62, ich hoffe, ich habe mal noch 20, 30 Jährchen, und dann auf mein Leben zurückblicke und sage, ja, es war ein tolles, erfolgreiches Leben in Form von, ich bereue nichts, aber ich durfte ein ganz facettenreiches, vielfältiges Leben führen. Und es gibt so viele unterschiedliche Formen von Erfolg. Wenn du so willst, ich habe drei Kinder, war jetzt mit meinem Sohn, der war auf einer Weltreise, zweimal auf Weltreise nach seiner Ausbildung, und wir haben uns in Südafrika getroffen im März diesen Jahres und sind 2 Wochen durch Südafrika gefahren. Das ist für mich auch ein Erfolg in Form von, ich scheine da dann in meinem Leben was richtig gemacht zu haben, wenn mein inzwischen 21-jähriger Sohn mit seinem Dad nochmal 2 Wochen durch Südafrika reist. Oder ja, wenn ich bei meinen Kindern das Gefühl habe, dass sie ganz zufrieden sind mit mir und dass sie gerne was mit mir unternehmen nach wie vor. Und die sind inzwischen schon älter. Meine eine Tochter lebt inzwischen in Griechenland seit ein paar Jahren, und meine andere Tochter wird jetzt schon 30 Jahre alt, die wird jetzt so alt, wie ich damals war, als es alles losging. Und ist es für mich das wirklich zentrale Thema in meinem Leben, dass ich coole Kinder habe und so das Gefühl auch habe, nachdem meine Eltern, ich hatte auch tolle Eltern, überhaupt eine schöne Kindheit, und jetzt so dieses Gefühl zu haben mit meinen 62, wo ich auch in Richtung Ende schon blicken kann, mehr als auf meinen Anfang, dass ich mich so eingebunden fühle in ein System. Meine Eltern sind weg. Wenn der Moment, als meine Mutter starb, das war so ein Moment, mein Vater war schon 10 Jahre zuvor gestorben, wo so alles offen wurde nach oben hin. Jetzt ist kein Auffangnetz mehr da, ne? Aber meine Kinder sind noch da, meine Familie. Und das ist so, man kann nicht so ins Bodenlose fallen, sondern ist immer noch angedockt an was.
Ich bin auf diesen Song, den Song Ordinary Man gestoßen, ja nicht gestoßen, aber ich, als ich das Album Dish of the Day nochmal, auf dem auch Lemon Tree ist, durchgehört habe, habe ich gedacht, da sind eigentlich zwei schöne Fragen drin, die ich dir gerne stellen würde. Da gibt es die Frage, who do you wanna be? Und da gibt es auch die Frage, where do you wanna go? Es war ja durchaus auch einiges ein bisschen unvorhersehbar bei dir. Was war dir wichtig, oder wer wolltest du sein, vielleicht auch in jungen Jahren, oder vielleicht inwiefern hat sich das auch verändert, und inwiefern hat es für dich auch eine Rolle gespielt, dieses gewöhnlicher Mann zu bleiben und so die Bodenhaftung nicht zu verlieren?
Das war mir immer total wichtig, und ich war als 15, 16-jähriger großer Udo Lindenberg Fan. Und von ihm hatte ich irgendwann mal ein Interview gehört, wo er sagte, er wollte Udo Lindenberg als Beruf sein. Und das hat bei mir so auf eine Deckungsgleichheit, ist bei mir auf so eine Deckungsgleichheit gestoßen. Jetzt hat er aus Udo Lindenberg ja inzwischen fast schon eine Kunstfigur gemacht. Aber das war für mich so mit so ein Antrieb, so ein Ansporn, ich möchte Peter Freudenthaler als Beruf sein. Und ich glaube, das ist mir gelungen. Ich wollte nicht irgendwie ein Abziehbild sein oder irgendwas, was ich, wenn ich aufs Hotelzimmer gehe, dann in den Schrank stelle und dann in meinen einsamsten Momenten ich selbst bin, sondern ich genieße es total, dass ich mich zu meinem Beruf gemacht habe. Das ist ein ganz, ganz gutes Gefühl und dass ich auch nach wie vor diese, wie ich mir einbilde, Bodenhaftung besitze und nicht abgehoben bin, da bin ich auch froh drüber. Wobei ich glaube, ich habe echt von meinem Elternhaus auch so viel mitgekriegt, dass es gar nicht
möglich gewesen wäre. Was wäre das?
Was ich da mitgekriegt
habe? Ja, dass das gar nicht hätte möglich werden lassen.
Ich erinnere mich an so einen Moment, als die ersten Gastarbeiterkinder nach Deutschland kamen, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Da kamen auch bei uns aufs Dorf ein paar türkische Kinder und meine Eltern haben mir ganz früh mitgegeben, behandle die ja so wie alle anderen Kinder auch und zeig niemandem gegenüber, dass du, mach niemandem gegenüber irgendwie vor, dass du was Besseres wärst. Und weiß nicht, entweder ist das in meiner DNA eh schon eingebrannt gewesen, hat aber sicherlich die Erziehung noch mit dazu gesorgt, dass ich, das hört sich da so nach Selbstbeweihräucherung an, scheiße.
Nee, gar nicht.
Dass ich, ja, ich fühle mich ganz wohl in meiner Haut und ich hab schon einfach schon immer Menschen geliebt, jeder Couleur, jeder Ausprägung, also ich bin kein, wie heißt das Fachwort für Menschenhasser?
Misanthrop.
Ich bin kein Misanthrop.
Ein Philanthrop.
Ja, ich bin Menschenmöger, aber auch alles nur bis zum gewissen Grad.
Okay.
Natürlich.
Der zweite Oberbegriff, der mir eingefallen ist, als ich das Buch gelesen habe, ist das Wort Verbindung. Und Verbindung ist mir in ziemlich vielen Kontexten aufgefallen. Ich habe dich wahrgenommen, oder so wie du dich schilderst oder das, was du gemacht hast. Du schilderst auch dich deine Familie oder auch deine Zweifel im Umgang, zum Beispiel mit deinen Töchtern, inwiefern du das richtig gemacht hast. Vielleicht auch bestimmte Sachen falsch gemacht hast in der Zeit um Lemon Tree rum, den Verlust deiner Eltern. Aber auch Heimat ist, da kannst du gleich mal was sagen, was du mit dem Begriff Heimat verbindest. Also an einem Ort sein und diesen Ort nicht verlassen, was das für dich bedeutet. Aber auch Natur, das kannst du vielleicht mal sagen, du hast Rasenmähen gerade erwähnt, aber zum Beispiel, es gibt ja auch das letzte Album, das ihr veröffentlicht habt, Captain The Coast is Clear, ist ja auch die Natur ein wichtiges Thema. Was heißt es für dich, verbunden zu sein und welche Rolle spielen da, ich mache jetzt in Anführungsstrichen, Heimat, Natur und Familie? Das klingt jetzt gerade wie so Heimat, Natur und Familie. Das klingt so ein bisschen ungut, aber
das ist so Sinne ähnlich gemeint. Wie mit dem Begriff Kitsch. Es hat ja alles irgendwie seine Berechtigung.
Und ja,
ich glaube,
ja.
Auch in Kitsch steckt ja ganz viel Wahrheit drin.
Ja, und vielleicht.
Vielleicht klingt es auch ein bisschen kitschig. Heimat, Familie.
Es ist jetzt an dir, Natur. Das positiv zu besetzen.
Vorab. Also es gab eine Zeit in meinem Leben, da wollte ich weg von diesem Dorf, in dem ich groß geworden bin, wo mir das alles zu eng wurde und so ein bisschen zu spießig. Und die Phase hat nicht so lange gedauert.
Ganz kurz für die Hörer vielleicht, wo wohnst du? Woher kommst du?
Ich wohne jetzt in Pforzheim, aber habe lange in einem kleinen Dorf gewohnt am Rand des Nordschwarzwalds, das heißt Neuhausen. Wunderschönes kleines Dorf und hatte da mit meinen Eltern ein Haus im Wald, das ehemalige Schützenhaus. Und das ist nur 100 Meter vom Friedhof entfernt. Und ich wurde als kleiner Junge immer wieder zum Gießen auf den Friedhof geschickt, zu meinem Opa Otto. Und bin da an Gräbern vorbeigelaufen und hab damals die Initialen gelesen, habe dann natürlich noch niemand gekannt, weil ich noch so klein war. Und die da tiefer gelegt waren, die sind nicht mehr in meiner Welt aufgetreten. Wenn ich da heute drüber laufe, über diesen Friedhof, und auf die Gräber gucke, da kenne ich 70% derer, die da liegen. Und so komisch sich das anhört, das ist für mich ein ganz tolles Gefühl, die Geschichten zu denen zu kennen. Und da schließt sich jetzt auch der Kreis mit dem Buch von Robert Seethaler, weiß nicht, ob du es auch kennst, Das Feld. Es ist sehr, sehr empfehlenswert, es ist wirklich ein ganz tolles Buch. Da geht es auch um die Leute, die da liegen, und der verbindet einfach so einzelne...
Ach, das sind die Geschichten, ne? Das sind die Geschichten von Leuten, oder wo Leute sterben.
Genau, wie die miteinander verbunden waren.
Genau. Ja, habe ich im Urlaub gelesen, ja.
Und so ein Gefühl habe ich tatsächlich auch, wenn ich über diesen Friedhof laufe. Das gibt mir ein unglaubliches Gefühl von Verbundenheit. Ich bin in so ein System eingebunden gewesen, dessen ich mir gar nicht so bewusst war, aber mit all diesen Leuten habe ich irgendeine kleine Geschichte. Und jetzt mit meinem Älterwerden blicke ich auch auf die Lebensentwürfe von all denen mit ganz anderen Augen und krieg so eine Distanz dazu und gleichzeitig eine Zunahme an Bewusstsein für dieses Geschenk, was wir alle in den Händen halten mit diesem Leben, das wir haben. Und wenn man da dann sagen kann, man ist endlich auch wie in diesem interfamiliären Bereich eingebunden in, na, hier sind deine Eltern, da sind die Kinder und du bist zwischendrin und irgendwie federst du das so durch. So ist es auch mit diesem Kosmos in so einem Dorf, dass man einfach ein Teil davon ist. Und das finde ich ein total schönes Gefühl, ein Teil von was zu sein. Also nicht mich selbst nur zu haben, sondern auch im Nachhinein Geschichten teilen zu können. Ich dachte früher immer, wenn es um zur Beerdigung ging und dann hieß es, da gibt es einen Leichenschmaus hinterher, das hat sich immer so furchtbar angehört. Und ich als Kind fand ich das immer ganz furchtbar. Als meine Oma gestorben war und wir sind dann alle anschließend in den Café gegangen und die Trauernden haben dann Geschichten von meiner Oma erzählt. Das war so ein tolles, tröstendes Gefühl, dass ich da meine Vorurteile ablegen musste und inzwischen weiß, wie wichtig das ist, wenn man in irgendwas eingebunden ist. Und da passt einfach Heimat, Familie und Natur. Es ist dann nicht nur dieser Bereich, in so ein menschliches System eingebunden zu sein, sondern auch der Wald, aus dem ich komme. Ich bin tatsächlich im Wald oder im Waldrand aufgewachsen. Und da kenne ich nach wie vor jeden Winkel, wenn ich durch diesen Wald laufe. Und da habe ich ganz viel Geschichten erlebt. Da gibt es einen kleinen Teich, wo wir zum Baden hingegangen sind. Und jede Ecke hat da irgendwie eine Bedeutung in meinem Leben. Und das finde ich total, total schön. Das kann für andere manchmal auch ein bisschen nervig sein. Ich ertappe mich dabei, dass ich meinen Kindern heute inzwischen natürlich auch Dinge erzähle mit, guck mal, da war ich früher und das haben wir da gemacht. Und die sagen mir dann auch, oh Papa, das hast du uns schon zigmal erzählt. Aber das muss wahrscheinlich so sein.
Wenn ich dir zuhöre, habe ich so ein bisschen das Gefühl, da sitzt ein sehr dankbarer Mensch, ein sehr genügsamer Mensch, aber auch ein sehr zufriedener Mensch. Und in all den Ausführungen, die du machst, spielt die Musik gar nicht so eine große Rolle. Hättest du dir ein Leben auch ohne Musik, also was oder welchen, was bringt die Musik in dein Leben, was du nicht sonst schon hättest?
Gute Frage.
Wofür braucht es
für dich denn? Ich könnte mir ein Leben ohne Musik nicht vorstellen und mein ganzes Leben ist schon auch geprägt von Musik. Und Musik war für mich schon immer so ein sicherer Hafen. Ich war nie so das mega selbstsichere Kind. Ich war immer so ein bisschen unsicher, zurückhaltend. Auch schüchtern, hab mich natürlich in meinem Leben auch ein bisschen entwickelt und bin, glaube ich, nicht mehr schüchtern, aber ich bin trotzdem niemand, also ich glaube, ich bin nicht der typische Frontmann. Ich muss nicht immer im Vordergrund stehen oder im Mittelpunkt bei irgendwas. Ich ziehe mich gern zurück. Es gibt Leute, wenn die im Publikum sitzen und das Publikum wird mit eingebunden, da schreien die ganz laut hier und möchten gerne mitmachen und ich bin eher so jemand, der dann da sitzt und denkt, oh, hoffentlich ziehen die mich jetzt hier nicht raus. Ich habe nicht so arg das Bedürfnis, in die Öffentlichkeit zu gehen, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass mir Musik ganz viel Sicherheit gibt und dass, wenn ich singe, ich alles loslassen kann außenrum. Ich kann die Augen zumachen, singen und dann ist es mir egal, was außenrum passiert. Deshalb kann ich auch vor ein paar tausend Leute auf die Bühne stehen, mache die Augen zu und fühle mich sicher in mir. Das wird dann schwierig, wenn die Stimme mal versagt, sowas gab es tatsächlich auch schon, dann fühle ich mich gleich wieder nicht mehr so sicher, wenn man sich dann nicht mehr so fallen lassen kann. Aber von daher war Musik für mich immer auch eine Art Therapeutikum, wenn du so willst.
Hilft es?
Entschuldigung. Nee. Kein Problem. Und dann ist es so rückblickend, wir haben jetzt um die 150 Songs geschrieben, auch ein ganz toller Erinnerungshaken. Wenn ich irgendwelche Lieder jetzt höre wie Ordinary Man, wenn du mir das sagst, weiß ich noch genau den Moment, als mir diese Zeilen einfielen an meinem Klavier, das hier im Nebenzimmer steht. Das sind so musikalische Tagebucheinträge, die ähnlich wie bei einem Geruch oder einfach ganz bestimmte Stimmungen in dir wecken und dich dahin wieder zurückprojizieren, wo du warst, als dir die Idee kam oder als man den Song produziert hat oder was auch immer.
Hilft dir dieses, dass du das Gefühl hast, du musst gar nicht im Mittelpunkt stehen und bist eher jemand, der auch ganz froh damit ist, wenn andere im Mittelpunkt stehen, dann zum hunderttausendsten Mal Lemon Tree zum Beispiel auch beim Fernsehgarten zu singen und zu sagen, hey, mach ich gerne, schön, dass ihr da seid. Ich kann lächeln dazu und freue mich.
Ja, also ich bin natürlich nicht, dass ein falscher Eindruck
entsteht. Das ist natürlich Playback, Entschuldigung.
Ja, ich bin natürlich auch stolz auf den Song und auf das, was wir erreicht haben, aber ich nehm das alles nicht zu wichtig. Mir macht es unglaublich viel Spaß und ich singe gern mit Menschen zusammen und aber ich komme auch ganz gut allein klar, wenn ich dann abends im Hotel sitze und auf meinem Zimmer und noch einen Film gucke oder was weiß ich, dann verfalle ich auch nicht in tiefste Depressionen. Ich mag wirklich beides. Ich mag die Ruhe mit mir selbst und ich mag es auch auf eine Bühne zu gehen. Und natürlich ist es hin und wieder auch mal ein Job. Und weil du jetzt den Fernsehgarten ansprichst, da gibt's.
Da muss man durch.
Ja, ach, ich kann auch sowas was abgewissen. Es ist ja auch okay. Und wenn man sich schon dafür entscheidet, in die Öffentlichkeit zu gehen mit der Musik, dann muss man natürlich auch gucken, dass man die entsprechenden Werkzeuge bedient, mit denen man das Produkt, nenne ich es jetzt mal, bekannt machen kann. Und im Fernsehgarten ist es schon oft so gewesen, dass wenn wir dann ein neues Album haben, eine neue Single, dann will man natürlich auch gucken, dass man das auch im Fernsehgarten, es gibt ja nicht mehr so viele Formate, dass man das auch da vorstellt, dann heißt es dann oft, ja, ihr könnt kommen, aber dann könntet ihr vielleicht auch Lemon Tree nochmal spielen. Und dann machen wir
das. Nur einmal noch.
Halt. Ja, bin mal gespannt, wie oft noch in meinem Leben.
Ja, wurdet ihr jetzt schon mal angefragt, für so eine Sendung ohne Lemon Tree spielen zu sollen? Also das war jetzt, ich habe ja die Frage am Anfang gestellt zu Konzerten, da hast du gesagt, bei Konzerten haben wir es immer gespielt, aber bei so Anfragen gab es das schon mal, dass ihr für andere Songs angefragt wurdet? Für so Kurzauftritte?
Ja, gab's auch schon, aber frag mich jetzt nicht, welche. Also,
okay.
Aber Lemon Tree ist natürlich immer willkommen und wenn es dann auch mit einem neuen Album jetzt heißt, man hätte gern die oder die Fernsehsendung vielleicht, dann kommt über die Promo-Agentur dann oftmals die Frage, ja, aber wenn wir sie einladen, können die dann eventuell auch Lemon Tree spielen? Dann aber so what? Das ist so
schmerzfrei.
Okay ist, ja.
Okay. Auf dem Album The Dish of the Day was ja auf dem Lemon Tree ist, was jetzt in einer 30 Jahre Geburtstagsversion nochmal erschienen ist, und damals ja auf Platz 1 gelandet ist und die Single auch, Lemon Tree. Gibt es ja so Songs, zu denen du noch eine besondere Verbundenheit hast? Also als ich das Album durchgehört habe, da kamen wirklich auch so U2 in meinen Kopf nochmal, ja. Oder auch tatsächlich The Toxin, finde ich einfach eine wunderschöne Ballade, die auch teilweise so ein bisschen Queen-Qualitäten hat, also wenn der Song sich vielleicht anders noch entwickeln, ja, würde. Gibt es da so Songs, die dir ans Herz gewachsen sind von diesem Album?
Also Meanwhile war so ein Song, den ich immer sehr, 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 sehr mochte. Und The Toxin war auch ein Song, den ich unglaublich gern gesungen habe. Das war, bin eh so ein Balladenfreak. Da gibt es auch eine nette Anekdote, da waren wir auf unserer Südostasien-Tour, waren wir eingeladen beim Radiosender, um da live zu spielen. Und die hatten so eine Hörerhitparade auch in Thailand. Und da war The Toxin von den Hörern auf Platz 1 gewählt worden in der Hitparade. Das hat es dann furchtbar stolz gemacht, alle miteinander, dass mal ein anderer Song auch sowas geschafft hat. Ja, ich, also One Fine Day ist auch so eine Nummer, die ich sehr mochte, weil du jetzt gerade schon U2 angesprochen hattest. Das hat, und Lemon Tree hat uns natürlich in der Öffentlichkeit in eine Richtung katapultiert, die mit all dem, was wir sonst so gemacht haben, gar nicht so viel zu tun hatte, aber
ja, eben, ja, absolut.
Wir sind von Anfang an mit der Philosophie rangegangen, egal, wenn ein Song, wenn uns eine schöne Melodie einfällt zu irgendwas, dann machen wir einen Song draus, egal, ob es dazu passt oder nicht. Deshalb auch dieser Fool's Garden, ein Garten, in dem alles wachsen und gedeihen darf. Und gibt oft Leute, die ganz überrascht sind, wenn sie dann mal zufällig auf ein Konzert zu uns stolpern und sagen, oh, wir wussten ja gar nicht, dass ihr auch so könnt. Viele Leute erwarten dann wahrscheinlich, die uns nicht so kennen, dass wir anderthalb Stunden nur so Easy-Listening-Nummern im Programm haben.
Ja, es gibt auch noch eine Geschichte zu dem Apostroph, denn ihr habt euch in der Originalversion getrennt und dann sind neue dazugekommen. Ich habe mich noch gefragt nach so einem Hit, du als Sänger oder ihr als Band auch, wie orientiert man sich dann neu und was sind so Orientierungspunkte, wenn man neue Musik schreiben möchte? Also man weiß, dieser Song war super erfolgreich, ist jetzt aber gar nicht vielleicht so repräsentativ für das, was ihr eigentlich macht. Hm. Und wie habt ihr euch dann orientiert und wie ist es dann musikalisch für euch weitergegangen? Wenn man jetzt das letzte Album hört, es ist sehr viel elektronischer, da höre ich auch irgendwie so ein bisschen Neugier raus, sich auch vielleicht nochmal anderen Welten zu bewegen. Aber was sind so Punkte, die für euch wichtig waren bei einer Neuorientierung nach Lemon Tree?
Also prinzipiell wollten wir einfach uns nicht an irgendwelchen, wollten wir uns nicht selbst kopieren, und waren schon immer offen für alle möglichen Genres, wenn uns was gefallen hat. Also ich kann auch einer Band wie Rammstein was abgewinnen, oder ich habe früher ganz viel Jazzrock gehört, als ich jünger war, und jetzt auch so dieser elektronische Bereich, das kam jetzt mehr über Folger, weil der auch bei Camouflage seit ein paar Jahren, wenn die live unterwegs sind, Gitarre spielt, und da sind einfach so ein paar elektronische Einflüsse mit reingewandert. Aber auch das hat seine Berechtigung. Und ich habe es im Buch ja auch geschrieben, was mir schon immer imponiert hat, war zum Beispiel die Arbeit von Queen. Die haben Songs gemacht wie Sheer Heart Attack und dann aber auch Radio Gaga, was auch irgendwie eine Bandbreite von A bis Z darstellt. Und das fand ich immer schon spannend in der Musik, aber auch sonst im Leben. Das Leben ist so schön bunt, und ich finde, das muss man ausnutzen. Und dann haben wir glücklicherweise nie das Problem gehabt, dass wir eine Plattenfirma brauchten oder irgendeinen Produzenten, den man hätte bezahlen müssen für unsere Produktion, sondern mit Volker, jemanden, der wirklich hervorragend als Produzent arbeitet, mein musikalischer Partner, und dass wir also nicht abhängig waren von irgendwelchen Industriestrukturen, sondern unser Ding machen konnten und einfach das machen konnten, was uns in den Kopf kam. Und da haben wir tatsächlich keine Grenzen gehabt und glücklicherweise immer Ideen, die sich dann letztendlich zu einem Album zusammengefügt haben und bei denen auch immer Sachen dabei waren, die man auch als Single veröffentlichen konnte, wie Susi oder Dreaming oder Closer oder es gab ja durchaus auch ein paar kleinere Hits, die bei denen ganz viele Menschen auch überrascht sind, wenn sie auf die Konzerte kommen und Wild sagen, Days. Was ist auch von euch, Wild Days zum Beispiel, ja, oder aus der neueren Zeit, sowas wie Outer Love, weiß nicht, ob du den Song auch kennst.
Ich glaube nicht, nee.
Oder Save the World Tomorrow waren auch so ein ganz einfacher kleiner Song.
Okay, vielleicht, ich weiß nicht, ob die Frage zu persönlich ist, wenn man sagt, kann man von so einem Welthit leben?
Ist nicht zu persönlich, ja,
davon kann man. Also inwiefern, oder wenn du jetzt den heute geschrieben hättest, glaubst du, das wäre noch ähnlich? Und sag ich mal, kann eine Band dann wirklich 30 Jahre von diesem Hit leben? Allein dadurch, dass er, ich meine, es war natürlich international, ein internationaler Erfolg auch.
Ja, obwohl wir wirklich viel falsch gemacht haben und so Rechte abgegeben haben, Verlagsrechte und so weiter, ist trotzdem noch genügend Geld eingespielt worden, dass es eine solide Basis bildet, sag ich mal. Und aber ja nicht nur die Tantiemen, sondern auch die Konzerte. Also wir sind auch nicht so billig zu haben für ein Konzert nach wie vor. Es bildet eine gute Grundlage. Ich sage ganz oft, ich könnte mir jetzt kein Haus in Malibu leisten. Das wollte ich aber auch gar nicht. Aber ich habe ein abbezahltes Haus hier und habe drei Kinder durchgekriegt und kann essen gehen und muss nicht gucken, dass ich mir das Billigste raussuche, sondern das, was mir schmeckt. Ja, man kann schon davon leben und in dem Fall so Volker und ich, weil wir uns ja die Rechte teilen. Und dann gibt es diesen zweiten Bereich von Plattenverkäufen allein oder so, könnte man heute nicht mehr leben. Das hat man aber auch vor 30 Jahren nicht so unbedingt machen können, wenn man als Band unterwegs war. Also wir hatten damals die ganzen, die Einnahmen, die Erlöse von den Plattenverkäufen durch 5 demokratisch geteilt. 20% sind vorab ans Management abgegangen. Und da kann ich dann eine kleine Beispielrechnung geben. Wir haben pro Platte damals 2,50 Mark bekommen. Das heißt 20% fürs Management ab sind noch 2 Mark. Die restlichen 2 Mark durch 5 geteilt. Wir waren ja noch in D-Mark-Zeiten. Dann hat jeder pro verkauftem Album 40 Pfennige verkauft. Die Singles konnte man vernachlässigen. Da hat man nicht wirklich was verdient. Da musst du schon viel Alben verkaufen, um damit reich zu werden. Wir haben tatsächlich in dem ersten Jahr, hat glaube ich jeder so um die 200.000 D-Mark verdient, weil wir einfach 500.000 LPs oder so irgendwas um den Dreh rum verkauft haben. Und das ist dann schon, natürlich schon verlockend, 200.000 D-Mark in kurzer Zeit irgendwie verdienen. Im Vergleich dazu, ich habe in dem Jahr vorher, war ich noch als Student eingeschrieben und habe mir mit Klavierstimmen das Studium finanziert. Da war dann immer mal so mal 1.000 Euro, mal 1.000 Mark, mal 2.000 Mark auf dem Konto. Und dann war ich aber auch mal wieder in den Miesen. Und dann auf einmal so viel Geld. Und dann denkt man, wow. Und denkt aber gar nicht dran, dass man das ja versteuern muss. Und dass im nächsten Jahr das Finanzamt kommt und genau den gleichen Betrag nochmal abbucht. Das heißt, das Geld ist eigentlich ganz schnell wieder weg, wenn man nicht aufpasst. Und aber um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, es bildet nach wie vor eine solide Basis und ja, auch deswegen werde ich diesem Lied für immer dankbar sein in meinem Leben.
Das ist ein schönes Stichwort, weil der dritte Oberbegriff, der hier stand, und damit würde ich gerne zum Schluss kommen, ist, den ich mir aufgeschrieben habe, ist Dankbarkeit. Ich nehme dich, wenn ich dir zuhöre, nehme ich dich als sehr dankbaren Menschen wahr. Letzte Frage dazu. Konntest du immer so dankbar sein für das, was du hattest? Oder ist es auch eine Frage ich habe eine Altersfrage oder eine Frage von Weisheit, dass man dankbar, naja, also ich, man kann ja mit jüngeren Jahren auch trotzdem viel bekommen, ja, aber vielleicht gar nicht wissen, was einem das vielleicht bedeutet und eine bestimmte Sachen auch später erst wertschätzen. Wie war das für dich von deinen jungen Jahren?
Ja, ich war, also ich bin von meinen Eltern schon auch so erzogen worden, dass ich Danke sagen soll, wenn ich irgendwas kriege. Aber natürlich hatte ich als Kind oder als Jugendlicher noch nicht dieses Bewusstsein. Es gab so Momente, wo ich schon auch dankbar war für Dinge in meinem Leben, aber dieser Blick aus dem fortgeschrittenen Alter heraus auf die Vergangenheit, der zeugt schon dafür, dass man nochmal mit einer ganz anderen Form von Dankbarkeit auf das zurückblickt, was man hat. Und Dankbarkeit hat ja auch ein bisschen was mit Bewusstsein zu tun, mit Bewusstseinswerdung, dass ich heute einfach viel mehr begreift, dass viele Dinge nicht selbstverständlich sind oder waren. Ich finde übrigens auch unsere Generation oder meine Generation ist mit so viel Glück aufgewachsen und verglichen mit all den Generationen, die es Jahrzehnte, Jahrhunderte davor gab oder jetzt, wenn man die aktuelle weltpolitische Entwicklung anguckt, was da so auf uns zukommt. Ich glaube, wir sind die beschenkteste Generation, die es jemals gab auf diesem Erdball, so zumindest in unserem Breitengrad hier. Es war immer alles da. Es war nie Krieg. Man hat immer so das Gefühl gehabt, das wird alles immer besser, immer toller. Auch unsere erste Reise nach Russland zum Beispiel. Ich bin als Kind des Kalten Krieges groß geworden und durfte dann plötzlich beim ehemaligen Feind auf der Bühne stehen und mit den Russen zusammen singen. Jetzt hat es alles natürlich wieder eine ganz andere Dimension angenommen. Aber ich möchte mal sagen, dieses Gefühl, was ich da hatte, mit den Menschen dort zu singen und alles, was man bisher so vorgekaut gekriegt hat in den Nachrichten, war plötzlich weg. Und ich habe gemerkt, dass wir uns als Menschen, egal was für eine Nationalität wir haben, welchen politischen Hintergrund, dass wir uns alle ganz, ganz nahe sind. Und dass diese Nähe halt durch so politische Entwicklungen, durch irgendwelche Verführer oder Geisteskranke, dass es uns schwer gemacht wird, uns als Menschen zu begegnen. Und das finde ich total traurig, weil ich glaube, wenn wir uns in 20 Kilometern Entfernung im Weltraum entgegenschweben würden, würden wir uns alle umarmen und uns nicht mehr loslassen aus Dankbarkeit dafür, dass wir in diesem kalten, schwarzen Nichts da draußen uns begegnen. Übrigens eine schöne Analogie zum Wandern auch, wenn man mal ein paar Tage durch den Wald läuft und dann kommt dir ein Mensch entgegen, da freust du dich richtig, dass es noch Menschen gibt. Und ich sage ganz oft so, wenn es irgendwie so um Glauben geht und kommt da irgendwas danach, gibt es einen Gott, gibt es den nicht, das ist für mich sowas von, letztendlich sowas, ich fände es schön, wenn die Menschen analog zu Gregor Gysi, der hat es glaube ich mal gesagt, wenn die Menschen so leben würden, als würde es einen Gott geben, dann wäre das nicht schlecht, aber letztendlich glaube ich, dass wir besser dran täten, zu begreifen, dass wir hier schon im Paradies sind, auf dieser Erde. Das ist so ein unglaubliches Geschenk. Und die Fragen, die ich als kleines Kind hatte, meine ersten Fragen, die ich hatte, wenn ich so drüber nachgedacht habe, was bin ich, wer bin ich, wo komme ich her, die Fragen habe ich immer noch. Aber ich habe aufgegeben, nachzufragen, weil ich es nicht beantworten werden kann. Aber ich kann eine Antwort auf meinen Jetzt-Zustand im Leben geben, indem ich sage, es ist so toll, so großartig, wir müssen es nur alle sehen. Und jetzt noch mal kurz was zum Abschluss mit der Dankbarkeit, Entschuldigung, jetzt halte ich einen Monolog. Meine Tochter, die jetzt 30 Jahre alt wird, die stand als Vierjährige bei uns in der Küche am Wasserhahn und hat den Hahn aufgedreht und da kam Wasser raus und dann sagte sie zu mir, als sie so geguckt, sagt, Papa, wo kommt das Wasser eigentlich her? Und das war so ein Moment, wo ich damals unglaublich berührt war, weil meine Tochter sich Gedanken darüber macht, wo kommt das Wasser eigentlich her? Und wir haben so viele Dinge, die uns umgeben, die wir so selbstverständlich hinnehmen, aber für die wir eigentlich unglaublich dankbar sein müssen, dass es die gibt.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Bei uns darf jeder Gast am Ende eine Musik- und eine Buchempfehlung geben. Jetzt hast du schon ein Buch empfohlen, du kannst aber auch das Feld von Robert Seethaler, aber du kannst gerne auch noch ein anderes empfehlen, wenn du das möchtest. Und auch gerne eine Band hast du auch schon empfohlen, aber wenn du noch eine andere Band empfehlen möchtest, so ein Album, was dich vielleicht geprägt hat oder was du in letzter Zeit viel gehört hast, darfst du das auch
gerne haben. Also so ein Album, was gab ja viel Musik, die mich geprägt haben, aber just gestern habe ich den Song Mad About You gehört. Ein Song von Sting von dem Album The Soul Cages. Und das ist ich mochte die Musik von Police und von Sting schon immer, aber so das tiefgehendste Album von Sting war dieses The Soul Cages. Und das würde ich wirklich jedem uneingeschränkt empfehlen. Und dann war ich neulich auf einem Konzert bei Tommy Emmanuel, bei diesem Gitarristen, sagt er nichts. Jetzt weiß ich nur nicht, wie das Album heißt. Das ist auch ein ganz, das ist so ein Gitarrenvirtuose, ganz tolles Album. Und wenn ich jetzt wüsste, wie das Album von Half Moon Run heißt, ich bin ganz schlecht mit Namen.
Ist es das Neueste oder kann man das vielleicht so suchen, das, was du meinst?
Wenn du mir einen kurzen Augenblick Zeit gibst, dann gucke ich kurz nach hinten. Es heißt Dark Eyes und so sieht's aus. Das ist eine junge kanadische Band, die sind wirklich, also Half Moon Run, Dark Eyes. Und so ein All-Time-Favorite unter den Büchern ist für mich das Glasperlenspiel von Hermann Hesse. Kennst du das?
Ja.
Mit diesem einen wunderbaren Gedicht, Stufen, was da drin vorkommt. Und ansonsten sind die anderen Bücher von Robert Seethaler auch ganz toll. Und dann auch ein Buch, das ich unbedingt nochmal lesen muss. Ich hoffe, ich überfordere dich jetzt nicht mit. Das ist Olga von Schlink. Sagt dir was? Das ist der
Ich habe es nicht gelesen. Nee. Bernhard Schlink. Ja, Bernhard Schlink sagt mir was, aber Schlink, Olga habe ich nicht gelesen. Nee.
Olga ist ein ganz, ganz tolles, ganz, ganz tolles Buch.
Okay, dann ganz herzlichen Dank für die Bücherempfehlung und auch die Musikempfehlung.
Gebe ich dir noch mal ein letztes. David Benioff, Stadt der Diebe ist auch ein ganz tolles, tolles Buch.
Das schreibe ich mir auf. Wir haben heute ein bisschen über Lemon Tree gesprochen. Es ist sehr schön, auch über andere Dinge zu sprechen. Ganz herzlichen Dank für deine Einblicke in deine Musik. Heute zu Gast bei Milch und Kultur war Peter Freudenthaler von Fool's Garden. Herzlichen Dank.